Was bei Betrachtung des Gedichts zuallererst auffällt, ist dessen merkwürdige äußere Form. Mit einem Kreuz an der Spitze wird eine Pyramidenform dargestellt, die auf einem breiten Sockel ruht. Es handelt sich um ein sogenanntes Figurengedicht, wie es im 17. Jahrhundert im pegnesischen Blumenorden besonders beliebt war. Mit der typografischen Silhouette wurden zugleich Inhaltsaspekte vermittelt. Form und Inhalt korrespondierten also miteinander. Für damalige Betrachter und Leser war sofort erkennbar, dass es sich hier um ein Grabdenkmal handelte. Diese würden ikonografisch oft als Pyramide verbildlicht. Dem ernsten Gegenstand ordnet sich auch die Rhythmik des Textes unter. Die Pyramide selbst ist in Trochäen verfasst, der alternierende Rhythmus der zunehmend längeren Verse beginnt also mit einer betonten Silbe. Das verleiht dem Text einen getragenen, ernsthaften, vielleicht sogar etwas stockenden, schwerfälligen Duktus, wie er für ein Trauergedicht ja auch angemessen ist. Die Basis der Pyramide bedient sich hingegen jambischer Verse. Sie sind der natürlichen Sprachmelodie im Deutschen näher und enthalten gewissermaßen die Moral, die an die Endlichkeit alles Irdischen gemahnt. Nach rechts eingezogen findet man dann die übliche Zueignungspassage derartiger Gelegenheitsdichtungen. Sie unterstreicht zunächst die Beziehung der Redeinstanz zur verstorbenen Empfängerin und nennt schließlich die Verfasserin selbst. Allerdings gibt sie sich hier, ebenso wie ihre verblichene Freundin, nicht mit ihrem Klarnamen zu erkennen. Sie benutzt vielmehr einen Gesellschaftsnamen, wie er im pegnesischen Blumenorden und bei vielen anderen Dichtergesellschaften üblich war. Tatsächlich hieß die Verfasserin Barbara Helena Lang. Die Tochter eines Nürnberger Kaufmanns war 1679, 2 Jahre vor dem Druck dieses Gedichts, Mitglied im Blumenorden geworden. Zweifellos gehörte sie mit ihren damals 25 Jahren zu den gelehrten Frauenzimmern des Barock. Sie verfasste deutsche und französische Gedichte, übersetzte umfangreich aus dem Französischen, zeichnete, malte, schnitt in Alabaster und Elfenbein und verfertigte sogar Kupferstiche. 1686, und damit relativ spät, heiratete sie dann den Handelsmann Nikolaus Kopsch. Mit ihm ging sie nach Berlin und lebte später zeitweilig in Amsterdam. Ein letztes Gedicht datiert von 1705. Ihr weiteres Leben liegt im Dunkel. Beklagt wird in diesem Gedicht der Tod der gleichaltrigen Chlorinde. Auch hier handelt es sich um einen Gesellschaftsnamen des Blumenordens. Christina Magdalena Nägelein, geborene Matt, war 1681 im Kindbett gestorben. Sie war die Frau des Nürnberger Handelsmanns Christoph Adam Nägelein, der ebenfalls ausgeprägte poetische Interessen pflegte und sogar die Libretti für mehrere Theaterstücke und Opern verfasst hat. Ganz seinen Neigungen lebend, bankrottierte er später, floh nach Wien, konvertierte dort zum Katholizismus und konnte sich als kaiserlicher Hofpoet etablieren. Auch Nägelein war seit 1679 Mitglied des Blumenordens. Tatsächlich stammen die meisten der Begräbnislieder und Trauergedichte, die in der umfangreichen Leichenpredigt seiner Frau abgedruckt wurden, von Kollegen aus der Dichtersozietät. Erone war die einzige weibliche darunter. Ihr Gedicht befindet sich, den zeitgenössischen Hierarchievorstellungen gemäß, an letzter Stelle der aus fremder Feder stammenden Beiträge. Engere freundschaftliche Beziehungen zur Verstorbenen sind daraus übrigens nicht ablesbar. Es handelt sich, wie im Barock die Regel, um eine poetische Kunstübung. Erone zeigte darin ihre dichterischen Fähigkeiten, sprach aber keine persönlichen Gefühle aus.